Guten Morgen auch von mir. Ich werde heute weiter aus dem Johannesevangelium predigen. Meine letzte Predigt war ganz am Anfang vom Johannesevangelium, die ersten paar Verse, und da machen wir heute weiter. Weil das jetzt schon ein bisschen länger her ist, habe ich gedacht, mache ich noch kurz eine Wiederholung und dann lesen wir den eigentlichen Text. In der letzten Predigt ging es darum, dass der Sohn Gottes auf die Erde kommt, um Menschen zu retten. Das Problem war nur, im Allgemeinen haben diese Menschen den Sohn Gottes nicht angenommen. Wir lesen eine ganz kategorische Aussage da im Johannes 1, Vers 11. Er, Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Weiterhin haben wir gelesen, dass einige ihn aber doch angenommen haben, dass aber diese, die ihn annehmen, zu Kindern Gottes werden, aber nicht aus eigener Kraft, sondern daraus oder deshalb, weil Gott das bewirkt. Ja? Wir lesen da in Vers 12, er gibt das Recht, denen Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und er macht sie dann zu seinen Kindern. Und was wir da auch gelesen haben und was ich letztes Mal gar nicht angesprochen habe, war, dass es jemand gegeben hat in diesem Abschnitt, der geschickt wurde, Jesus zu verkündigen und ihn anzukündigen. Und dessen Name war Johannes. Und das lesen wir dort im Johannes 1, Vers 8. Er war nicht das Licht, sondern er wurde gesandt, damit er von dem Licht zeuge. So, und mit diesem Hintergrund gehen wir jetzt zum Johannes 1 und lesen da ab Vers 15. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt bitte auf. Ich lasse fast immer genügend Zeit, damit alle das auch mitlesen können, denn wir verkündigen das Wort Gottes und wir haben es in seiner geschriebenen Form und ich lese das immer gern explizit vor, damit wir es möglichst genau haben. Also Johannes 1 ab Vers 15. Ich lese bis Vers 34. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt. Der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir sehen hier in diesem Text, dass verschiedene Aspekte angesprochen werden. Wir erfahren mehr über Jesus, das Licht der Welt, das gekommen ist, Menschen zu erleuchten und zu retten. Wir erfahren aber auch mehr über Johannes, diese Stimme, die ihn ankündigen soll. Und wir erfahren auch etwas darüber, was den Johannes über Jesus sagt. Und in diese drei Abschnitte sozusagen, nicht jetzt vom Text her, aber in diese drei thematische Gebiete habe ich auch meine Predigt unterteilt. Wir schauen uns an, was sagt denn die Bibel über den Johannes, was sagt der Johannes über sich selbst und was sagt Johannes auch über Jesus. Zunächst mal fällt auf, dass dieser Johannes der Täufer, also nicht der Johannes der Evangeliumsschreiber, sondern Johannes der Täufer, der wird hier einfach so erwähnt und da wird gar nicht ganz genau erklärt, wo kommt der eigentlich her. Und es liegt hauptsächlich daran, dass Johannes sein Evangelium als letztes der vier geschrieben hat, mit etwas größerem Abstand. Seins wurde so um das Jahr 80 bis 90 geschrieben, die anderen waren schon früher, so ungefähr 50 bis 70. Und deswegen geht er davon aus, dass seine Hörer mit dem Johannes, dem Täufer, im Wesentlichen schon vertraut sind, wissen, was für eine Person das ungefähr ist. Und deswegen gibt es hier keine großen einleitenden Worte, wo kommt dieser Johannes, der Täufer, einfach her. Der wird angekündigt, hier ist jetzt Johannes und der redet dann mit den Juden und den Pharisäern und so weiter. Aber es gibt keine Erklärung, was ist das eigentlich für ein Mensch. Wir lernen in den anderen Evangelien etwas über ihn und das möchte ich auch ein bisschen tun, damit wir ein bisschen Hintergrund haben und auch dann eine größere Wertschätzung für das, was sich dann später hier entfaltet in dem Dialog mit diesen Juden. Und dazu gehen wir mal zum Anfang des Lukas-Evangeliums, Lukas 1, und lesen mal etwas über den Johannes, wo der denn so herkommt. Lukas 1, ein sehr langes Kapitel, und ich möchte daraus nacheinander ein paar Verse vorlesen und dann noch kurz kommentieren. Und zwar zunächst mal die Verse 5 und dann 11 bis 17. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Dann Verse 11 bis 17. Ihm, dem Zacharias, erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Unbeugsame zur Gesinnung von Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Hier haben wir eine Ankündigung an den Vater von Johannes und es wird ihm einiges mitgeteilt. Unter anderem der Name, dass er den Menschen Freude bringen wird, dass er groß sein würde vor dem Herrn und mit Heiligem Geist erfüllt, dass er Menschen zu dem Herrn bekehren würde und dass er dem Herrn in Geist und in der Kraft des Elia vorausgehen würde, ihm ein Volk zu bereiten. Dieses wurde dann auch überall bekannt und wurde überall in der Gegend und vermutlich auch in der größeren Umgebung, vielleicht sogar im ganzen Land, dann heiß diskutiert und besprochen. Und dazu möchte ich noch die nächsten Verse vorlesen, 18 bis 22. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, vor dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Dann noch die Verse 62 bis 66. Das ist dann schon nach der Geburt des Johannes. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa heißen, wie er wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebiet von Judäa wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zum Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden, denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Also wir sehen hier, es wurde überall diskutiert. Vielleicht als kurzer geschichtlicher Hintergrund noch. Die Juden haben seit sehr langer Zeit auf den Messias gewartet und der Messias ist nicht gekommen gewesen. Ungefähr 400 Jahre ist es her, seit Gott das letzte Mal durch einen Propheten zum Volk Israel gesprochen hatte, und dazwischen war, wenn man so möchte, Funkstille, zumindest was das Wort Gottes in seiner geschriebenen Form betrifft. Wir haben keine weiteren direkten Offenbarungen, die uns überliefert sind. Und das Volk hat den Messias heiß erwartet, aber nichts ist geschehen. Und jetzt endlich ist der Herr wieder durch einen Engel öffentlich auf die Bühne getreten und hat gesagt, jetzt kommt jemand ganz Besonderes. Und die Menschen haben das erkannt und sie haben diskutiert, wer ist das jetzt wohl? Ist das vielleicht der lang angekündigte Messias oder ist das nur ein Prophet oder wer genau wird das sein? Die Menschen waren voller Erwartung und sie haben im Prinzip gehofft, dass Johannes schon der Messias sei. Das erkennen wir, wenn wir nachher uns wieder dem Johannesevangelium zuwenden. Das haben sie gehofft, dass Johannes schon der Messias sei. Da wurden sie aber dann enttäuscht. Also, ein relativ dramatischer Auftritt, zumindest wenn man das so liest. Und in der Tat ist es auch so, dass Johannes von Jesus selbst später ein extremes Lob zugesprochen wird. Das auch nochmal seine Bedeutung und seine Wichtigkeit klarstellt. Und das möchte ich auch noch lesen, das steht im Matthäusevangelium in Kapitel 11. Einfach, dass wir sehen, was für ein wichtiger Mensch dieser Johannes war. Matthäus 11, Verse 7 bis 11. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu der Volksmenge zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Unter den von den Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes. Das bezeugt unser Herr selbst. Das ist wirklich ein gewaltiges Lob für diesen Menschen, ein gewaltiges Lob auch an Gott, der diesen Menschen berufen hat und ausgestattet hat, ein solches Werk für ihn zu tun. So viel mal aus dem Neuen Testament. Jetzt möchte ich noch aus dem Alten Testament etwas mit uns anschauen. Wir haben jetzt mehrmals gelesen, wie gesagt wurde oder wie geschrieben steht oder wie Jesaja gesagt hat. Und deswegen wollen wir uns auch mal anschauen, was denn tatsächlich gesagt wurde, um zu schauen, ob das tatsächlich auch so stimmt, dass es sich auf den Johannes bezieht. Gehen wir zu Jesaja 40, Vers 1 bis 5. Das ist das, was Johannes selbst von sich sagt. Siehe, ich bin eine Stimme. Das kommt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Und jetzt das Zitat. Eine Stimme ruft, In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Wir sehen also, was hier steht. Es wird eine Stimme sein, die wird die Ankunft des Herrn verkündigen. Dann gibt es allerdings ein Problem. Unser Gott ist ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Und wir Menschen, wir sind nicht heilig und wir sind nicht gerecht. Und wie wir auch schon vorher gehört haben, ein heiliger und gerechter Gott kommt nicht einfach zu unheiligen und ungerechten Menschen und lässt alles so, wie es ist, sondern er kommt, um etwas zu verändern. Manchmal verändert er das selbst, aber er benutzt manchmal auch Menschen dazu, dass sie etwas tun, damit Menschen beginnen, sich zu verändern. Er wirkt durch uns auch auf andere Menschen hin und in andere Menschen hinein. Und das war der Dienst, der Johannes hatte. Er sollte die Menschen ansprechen und sagen, der Herr kommt, bereitet euch vor. Genauso wie man früher den Weg bereitet hat, wenn ein König aus einem anderen Land gekommen ist, da wollte man gut dastehen. Da hat man geguckt, sind die Straßen in Ordnung, kann der mit seiner Kutsche oder mit seinem Streitwagen oder mit was auch immer, der da jetzt öffentlich vorfährt, kann der da gut ankommen? Oder denkt der schon bei der Ankunft, naja, was ist denn das für ein mickriges Land, nicht mal die Straßen sind sauber und gescheit gebaut. Ja, und genauso wie man die Straßen vorbereitet für die Ankunft eines Königs, so sollen wir Menschen uns vorbereiten auf die Ankunft unseres Königs Jesus Christus, der einmal kommen wird. Und diese Aufgabe hatte Johannes, zu sagen, bereitet euch vor. In meiner Übersetzung werden hier zwei wichtige Konzepte angesprochen, die einmal heißen, die Frondienste werden vollendet und die Schuld wird abgetragen sein. Jetzt war ja kürzlich auch Fronleichnam und dann habe ich mal nachgeschaut, was heißt denn eigentlich Fron? Weil mir hat es also nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr genau wisst, was das Wort Fron eigentlich heißt oder was man diesem Feiertag denn genau feiert. Das Wort Fron ist ein mittelhochdeutsches Wort und bedeutet primär heilig. Man tut etwas Heiliges für Gott. Das wurde später auch übertragen, damit es auch für die Könige und für die Herren hier im Land übertragen werden kann. Man hat ja gesagt, die seien von Gott abgesandt sozusagen oder von Gott berufen. Leider fälschlicherweise, aber nichtsdestotrotz hat man dieses Wort genommen und hat gesagt, man kann Frondienste auch an einen weltlichen Herrn erbringen. Ja, und diese sind nun beide in irgendeiner Form beendet. Das heißt hier einmal, die Frondienste sollen vollendet sein und zum anderen soll die Schuld abgetragen sein. Und das wird dann als doppelter Segen bezeichnet. Und was wir im Lichte des Neuen Testaments wissen, ist, dass genau das in Jesus dann geschehen ist. Das kontinuierliche Opfern und die rituellen Waschungen, die waren vorbei. Und genauso wurde die Sünde nicht länger nur zugedeckt, sondern sie wurde weggetragen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben gelesen, dass Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es wird nicht nur sozusagen unter den Teppich gekehrt und es sieht gut aus, es wird tatsächlich entfernt für Ewigkeit und ist tatsächlich dann auch weg und ist auch gut und sieht nicht nur oberflächlich betrachtet gut aus. Ja, das geschieht durch Jesus und da möchte ich auch noch einen Vers dazu vorlesen, den wir auch in der ersten Stunde schon hatten. Und der kommt aus dem Hebräer 10. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie der Herr die erste Stunde benutzt, um vorzubereiten für die zweite. Ohne dass irgendjemand weiß, was ich predige, in der Regel kommen dann schon sehr häufig Bibelstellen, die ich mir auch schon aufgeschrieben hatte. Es ist wirklich super, wie der Herr das führt. Hebräer 10. Ja, und ich lese auch die gleiche Passage wie vorhin vor, 8 bis 10. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ja? Jesus Christus war ein Opfer, das so gewaltig war, dass es ausgereicht hat, ein für alle Mal dargebracht zu werden. Kein wiederholtes Opfer, keine wiederholenden, wiederkehrenden rituellen Waschungen, sondern ein Opfer und alle Menschen können dadurch geheiligt werden. Und wir sehen auch hier, dies war der Willen Gottes. Und genau deshalb sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gott wird es tun und wir Menschen können uns daran erfreuen. Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt eine ganz klare Ankündigung im Alten Testament, dem Herrn wird ein Botschafter oder wenn man auch dieses Wort noch kennt, ein Herold vorhergehen. Und er wird seine Ankunft ankündigen. Und wie das aussieht, haben wir uns jetzt ein bisschen genauer angeschaut. Kehren wir wieder zurück zu unserem Text von Johannes 1. Jetzt wissen wir, was die Bibel gesagt hat, oder das Alte Testament, vorrangig über Johannes den Täufer, dass er dann auch auf sich später bezieht oder die Juden auf ihn beziehen möchten. Und die Frage ist, was sagt denn Johannes über sich selbst? Ist ja eine Sache, was die Bibel über einen Mensch sagt, aber was ein Mensch über sich selbst sagt, ist ja eine ganz andere Sache. Und was Johannes über sich selbst sagt, das wird uns hier in einem Dialog dargeboten zwischen Juden und ihm. Die stellen ihm 5 Fragen und er beantwortet diese mal mehr und mal weniger. Das sehen wir gleich. Die erste Frage befindet sich in Vers 19. Johannes 1, Vers 19. Wer bist du? Sie fragen ihn ganz direkt, wer bist du? Und jetzt ist interessant, denn was sagt er denn? Vers 20. Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Also sie fragen ihn, wer bist du? Und er sagt, wer er nicht ist. Das heißt, wir können hieran schon erkennen, die haben gehofft und haben gedacht, und das war Johannes auch bewusst, dass sie das gedacht haben, dass er vielleicht der Messias ist. Und er sagt ganz direkt heraus, nein, ich bin nicht der angekündigte Retter. Dieser bin ich nicht. Ja, dann reagieren sie und sagen, ja, was denn? Bist du Elia? Und seine Antwort ist, nein, ich bin nicht der Elia. Und hier haben wir wieder die Anspielung auf das, was wir vorher auch schon hatten, dem Herrn geht ein Vorbereiter, ein Ankündiger vor und der würde in der Kraft und dem Geist des Elia auftreten. Und er sagt, nein, dieser Elia bin ich nicht. Dann geht es weiter, Vers 21, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Es wird hier aus dieser Bibelstelle nicht ganz klar, warum sie diese Formulierung wählen. Bist du der Prophet? Bist du ein Prophet, würde ja Sinn machen, denn er geht ja rum und verkündet etwas im Namen des Herrn. Aber wieso bist du der Prophet? Dieses der steht hier nicht drin. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich meine, es bezieht sich sehr wahrscheinlich auf eine Stelle im Alten Testament, im 5. Buch Mose steht die. Und die möchte ich auch, dass wir die kurz anschauen, denn es ist wichtig, dass wir verstehen, warum er zu dieser Frage Nein sagt. Das steht im 5. Mose, Kapitel 18. Welcher Prophet soll das sein, zu dem Johannes sagt, ich bin es nicht? 5. Mose 18, wir schauen uns an die Verse 15 bis 18. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du von dem Herrn, deinen Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen senden, aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Ja, Johannes geht umher und verkündet etwas im Namen des Herrn und sie haben gedacht, vielleicht ist er ja dieser Prophet, von dem hier geredet wird. Okay, ist nicht eindeutig zu sagen, das bezieht sich jetzt genau auf das, aber das könnte sehr wohl damit gemeint sein, denn es muss ja ein sehr bedeutender Prophet sein. Deswegen sagt ja auch Johannes gleich als allererstes, nein, ich bin nicht der Messias. Deswegen können wir sagen, es war vermutlich diese Stelle. Ja, jetzt sind sie gewissermaßen mit ihrem Latein am Ende, die Juden, und sagen, ja, aber wer bist du denn dann? Ja, du bist nicht der Messias, du bist nicht der Elia, du bist nicht der Prophet. Wer bist du denn dann? Das fragen sie ihn. Und Johannes spricht in Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Also Johannes bezieht diese Jesaja-Stelle auf sich und sagt, genau diese Stimme, die bin ich. Das, was damals prophezeit wurde, das ist hiermit erfüllt, ich bin diese Stimme. Und das ist auch mein Auftrag, ich bereite den Weg für den Herrn, ich bereite ein Volk zu für die Ankunft des Herrn. Das sagt er über sich. Also er bezeichnet sich als eine Stimme. Und jetzt sind sie etwas konsterniert und fragen dann, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Gewissermaßen kann man ja fragen, wenn du nur eine Stimme bist, wieso redest du denn dann nicht nur, sondern tust auch Dinge? Warum machst du das? Du bist nicht der Christus, du bist nicht der Elia, du bist nicht der Prophet, du bist irgendwie nur so eine Stimme und jetzt taufst du und willst irgendwie ein Volk für den Herrn zubereiten. Wie passt das zusammen? Und jetzt ist sehr interessant die Antwort des Johannes. Sie fragen ihn, was taufst du, also warum taufst du? Und Johannes antwortete und sprach, Vers 26, ich taufe mit Wasser. Der beantwortet gar nicht diese Frage. Also ich bin ja auch Englischlehrer und wenn ich eine Frage stelle, zum Beispiel in der Arbeit, dann erwarte ich, dass meine Schüler diese Frage beantworten. Und wenn sie es nicht tun, dann sage ich ja leider Aufgabe nicht verstanden, dann gibt es entsprechend sehr viel Abzug. Das wäre hier der klassische Fall, warum taufst du? Und er sagt, ja, ich taufe mit Wasser, Punkt. Er redet zwar noch weiter, aber er sagt hier nicht, warum er tauft. Und wie es so aussieht, fragen die ihn auch gar nicht. Denn wir lesen nachher, dass er dann später noch erklärt, warum er tauft. Also Johannes begründet gar nicht, warum er tut, was er tut. Er sagt einfach, ich tue das. Und im Übrigen bin ich gar nicht so wichtig, sondern Jesus ist wichtig, der nach mir kommt. Das sagt er nämlich dann auch noch direkt im Anschluss, in Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Also Johannes tut genau das, was er soll. Er ist eine Stimme, die die Ankunft des Herrn ankündigt und sagt auch, ich bin nicht im Mittelpunkt, der herkommt. Und bereitet euch bitte darauf vor, warum ich ganz genau mache, was ich mache, das ist sozusagen die Sache zwischen mir und Gott. Er hat mir das aufgetragen. Jetzt müssen wir uns noch die Frage stellen, wieso Johannes eigentlich getauft hat. Und das schauen wir uns auch an, das steht im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 3. Also wenn Johannes diese Frage hier nicht beantwortet, dann ist das für uns sozusagen kein Problem. Wir haben die ganze Schrift vorliegen und wir können an anderen Stellen diese Frage beantworten. Beziehungsweise wir können schauen, wie Gott die Frage für uns beantwortet hat. Das ist noch viel besser. Lukas 3, ich lese die ersten 8 Verse vor. Da wird der Johannes der Täufer offiziell von einem anderen Evangelist richtig vorgestellt. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontus Pilatius Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene. Unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also wir sehen hier, das Wort Gottes kommt zum Johannes und daraufhin als direkte Reaktion geht Johannes und predigt und tauft. Also ein ganz klarer Auftrag von Gott, den wir hier übermittelt haben. Er geht, verkündigt die Ankunft des Herrn und tauft, um das Volk symbolisch reinzuwaschen und vorzubereiten für den König, der jetzt kommt, für Jesus. Ja, Johannes predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, lesen wir in Vers 3. Und er befiehlt, bringt nun der Buße würdige Frucht. Und weiterhin ermahnt er sie, sagt nicht, wir haben Abraham zum Vater. Und was wir hier finden, sind drei Veränderungen, die geschehen müssen. Zunächst mal eine Veränderung des Herzens, dass wir sagen, unsere Fehler tun uns leid und wir bereuen das, was wir falsch gemacht haben. Ja? Taufe der Buße. Ich ändere meine Einstellung, das heißt Buße, in was ich davor getan habe und zumindest teilweise auch befürwortet habe, vielleicht sogar auch ganz. Zudem sage ich jetzt Nein, weil ich erkannt habe, dass es falsch ist. Und zwar von ganzem Herzen. Ich mache eine Änderung meines Sinnes. Ich sage, das, was ich davor wollte, das will ich jetzt nicht mehr und es tut mir leid. Aber nicht nur eine Veränderung des Herzens möchte Johannes, sondern auch eine Veränderung des Handelns. Sie soll nicht heuchlerisch sein, sondern heilig leben. Deswegen sagt er, bringt nun der Buße würdige Frucht. Also Umdenken ist das eine, aber das muss sich dann auch zeigen. Woher weiß ich sonst, dass ich umgedacht habe? Wenn ich danach gleich weiterlebe wie davor, dann sieht es eher so aus, als wäre das nur ein theoretischer, ein Eintagsgedanke sozusagen. Den habe ich mal heute, ich will mich mal ändern, oh ja, das war schlecht, aber morgen lebe ich gleich weiter wie heute. Das möchte Johannes nicht. Er sagt, es muss sich auch zeigen, bringt Frucht und Frucht ist etwas, das man sieht. Und er sagt auch, verändert auch euer Heil, eure Heilssicherheit, auf wen ihr vertraut. Denn was sagen die? Die sagen, wir haben Abraham zum Vater. Und er sagt, ja, das heißt aber gar nichts, denn es könnten auch aus Steine Kindern erweckt werden. Und insbesondere, lese ich jetzt noch Vers 9, da redet er weiter, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also wir sehen hier, man soll nicht darauf vertrauen, was früher einmal war oder wer mein Vater ist oder wo ich herkomme oder aus welcher Familie, aus welchem Haus, aus welcher Gemeinde, sondern man soll Frucht bringen, weil alles andere könnte auch ein Irrglaube sein. Ich wiege mich in falscher Sicherheit und denke, ja, ich bin eigentlich sicher, aber in Wahrheit bin ich es gar nicht und werde am Ende vielleicht abgehauen. Und was wir hier finden als Essenz ist also, dass es keine unheiligen Lippenbekenntnisse geben soll oder eine oberflächliche, scheinheilige Reinwaschung, weil Johannes tauft, lasse ich mich eben taufen, sondern dass eine echte Veränderung des gesamten geistlichen Lebensstils gebracht werden muss. Darum soll es gehen. Nicht, dass man nur oberflächlich etwas tut und bekennt und vielleicht auch irgendwie sich taufen lässt, das kann man ja auch alles halbherzig tun, sondern nein, mit dem ganzen Herzen soll sich das ganze Leben ändern. Das möchte ich jetzt auch mal ein bisschen auf uns anwenden, damit es nicht nur historisch vorrangig bleibt. Wir können uns ja auch fragen, was sagt denn die Bibel über uns und was sagen wir über uns? Ja? Wissen wir, wie Johannes, wer wir im Licht der Schrift sind, oder sind wir wie diese abgesandten Juden, von denen es vielleicht an anderer Stelle heißt, die allzeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei Johannes ist es ja leicht, da gibt es ja eine richtige Schrift, auf die bezieht er sich und die passt auch genau zu ihm. Von mir gibt es ja gar keine namentliche Erwähnung, ich bin nicht explizit angekündigt, schon gar nicht durch einen Engel oder dass dann mein Vater stumm wurde, dass das ganze baden-württembergische Ländle dann von mir geredet hat und über mich diskutiert hat, wer ich bin. Ich bin doch nur einer von ganz vielen. Aber nur weil es keine namentliche Erwähnung gibt, heißt es ja nicht, dass die Bibel nichts über uns sagt. Zum Beispiel sagt die Bibel eine ganze Menge über Menschen an sich und wir alle sind ja Menschen, also gilt es auch für uns. Und jetzt möchte ich mal nur die Aussagen betrachten, die sich an Menschen richten, die wir hier bislang in diesem Johannesevangelium haben. Wir haben noch nicht mal ein ganzes Kapitel angeschaut und haben schon jede Menge Aussagen, die sich auf uns beziehen. Zum Beispiel lesen wir in Vers 3, alles wurde durch dasselbe, also das Wort, geschaffen und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt, wir können sagen, wir sind alle von Gott geschaffen. Das ist mal eine Aussage über uns Menschen. Oder Vers 5. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Licht kommend jeden Menschen erleuchtet. Naja, wenn wir in Finsternis sind, dann wollen wir da nicht bleiben und dann brauchen wir Erleuchtung. Und dafür ist Jesus gekommen. Das heißt, Jesus ist gekommen, dass wir erleuchtet werden. Dass wir nicht länger in der Finsternis leben müssen. Genauso können wir lesen, wir können, wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann werden wir seine Kinder. Das lesen wir in Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wenn wir uns ihm anvertrauen, dann glauben wir an ihm, dann können wir ihn annehmen, dann kommt eine Beziehung zustande und dann werden wir zu Kindern Gottes. Und aus dem Abschnitt von heute, Vers 16 und 17, aus seiner, also aus Jesu Fülle, haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, damit wir überhaupt an unseren Retter glauben können, müssen wir natürlich von unserem Retter wissen. Und diese Wahrheit und diese Gnade, dass wir das wissen können, und zwar so detailliert, wie wir das haben, das kommt durch Jesus. Zu uns, zu jedem Einzelnen kommt diese Wahrheit und diese Gnade, wenn wir sie annehmen im Glauben. Das ist also, was die Schrift über uns Menschen sagt und das steht im völligen Kontrast zu dem, was die Welt uns sagt über uns. Die Welt sagt, nee, der Mensch wurde doch nicht von Gott erschaffen, also das ist ja jetzt wirklich altbacken. Wir wissen doch schon lang, dass vor vielen Billionen und Billiarden und noch größere Zeiträume vielleicht irgendwann ist die Welt durch einen Urknall entstanden und dann gab es eine Ursuppe und durch den Prozess der Evolution gab es irgendwann mal so etwas wie einen Mensch. Und der hat sich dann weiterentwickelt und irgendwann sind wir jetzt heute an diesem Punkt, wo wir sind. Das ist das, was uns die Welt sagt. Ist doch lächerlich, an Gott zu glauben, dass der Menschen erschaffen hat. Wir haben doch jetzt ins All geschaut und da ist niemand. Ja? Wie die Russen das einmal gemacht haben. Die haben ins All gehört und gesagt, ich höre nichts, also ist da nichts, also gibt es da auch keinen Gott. Und da wer auch hier nicht auf der Erde ist, gibt es also keinen Gott, logischerweise. Ja? Das ist das, was uns die Welt sagt. Ja? Wir sind nicht von Gott geschaffen. Außerdem sagt uns die Welt, also jetzt ist ja mal Folgendes, die Aufklärung ist schon lang vorbei. Wir haben uns die Frage gestellt, wie das ist mit Religion und Staat und überhaupt und sowieso. Wir brauchen doch keine Erleuchtung mehr. Wir sind doch jetzt aufgeklärt, wir sind intelligent. Schau, das ganze Wissen, was wir haben, die ganzen Computer, das Internet. Wir wissen doch über die wichtigsten Dinge grob Bescheid. Ja, klar wissen wir nicht alles, zum Beispiel wie man AIDS heilt, weiß man vielleicht nicht. Aber die wichtigen Dinge über das Leben sind doch eigentlich bekannt. Was brauchen wir da noch? Erleuchtung und schon gar nicht leben wir in Finsternis. Das ist das, was die Welt uns sagen möchte. Und als dritter Punkt noch sagt die Welt auch, was, der Mensch soll nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen? Das ist ja völlig ignorant. Der Mensch kann sich doch hinsetzen und kann über Gott gesittet nachdenken und kann versuchen zu meditieren und sich zu öffnen für die spirituelle Dimension und dann wird doch irgendwann etwas zu ihm kommen, wenn er nur die richtige Technik anwendet. Das ist ja das, was uns Esoterik und fernöstliche Religionen im Großen und Ganzen lehren. Wenn der Mensch sich nur anstrengt und richtig ausstreckt, dann wird er das Überirdische sozusagen mit dem Überirdischen in Kontakt kommen. Ja, und die Bibel sagt ganz klar, nein, das ist eine Offenbarung und das ist eine große Gnade und Jesus kommt zu uns und wir müssen daran glauben. Wir sind nicht diejenigen, die das bewirken, wir sind diejenigen, die das annehmen. Jetzt haben wir uns angeschaut, was die Bibel über uns sagt und was die Welt über uns sagt und ein wichtiger Punkt fehlt noch, nämlich die Frage, was sagen denn wir über uns? Vielleicht stimmt ihr jetzt mit manchen Aussagen von der Welt nicht ganz überein oder gar nicht oder nur ein bisschen, aber die wichtige Frage ist doch eigentlich, was sagst denn du über dich, was du für einer bist? Und da möchte ich an das von vorhin anknüpfen, die Veränderungen. Hat in deinem Leben eine Veränderung des Herzens stattgefunden? Kannst du das wirklich von dir sagen und findet diese Veränderung auch mehr und mehr noch statt, dass du eine bußfertige Haltung hast, dass es dir leid tut für das, was du Falsches tust gegenüber den Menschen und vor allem gegenüber Gott. Und verspürst du mehr und mehr einen Widerwillen gegen das, was du Falsches tust? Oder hat eine Veränderung deiner Handlungen auch stattgefunden? Kannst du sagen, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich mehr und mehr, dass gute Frucht entsteht. nicht nur, dass viel gute Frucht da ist von vielleicht früher, sondern dass immer noch mehr gute Frucht dazu kommt. Natürlich bringen wir nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit gleich viel Frucht, aber die Bibel sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Das heißt, im Lauf des Lebens muss immer mehr gute Frucht dazu kommen. Nicht, weil wir uns anstrengen wiederum, sondern weil Gott uns die Kraft gibt und weil er uns hilft zu wachsen und Frucht zu bringen. Aber Frucht muss entstehen. Und noch drittens, hat eine Veränderung deiner Heilssicherheit stattgefunden und wird diese immer stärker? Vertraust du wirklich auf Jesus und Jesus ganz allein als dein Retter? Und dass er all deine Sünde wegnehmen kann, wegnehmen möchte und in der Tat weggenommen hat und das, was noch an Sünde dazukommt, auch wegnehmen wird? Oder variiert es je nach Wetter oder emotionaler Tagesform, dass du mal mehr und mal weniger auf Jesus allein vertraust und sagst, ja, aber jetzt strenge ich mich mal wieder an und dann wird es auch wieder besser. Nein, wir setzen unsere ganze Zuversicht auf Jesus und Jesus ganz allein. Zusammenfassend könnte man sagen, wenn man nochmal diesen Johannesabschnitt als Ganzes betrachtet, bist du wie die Priester und Leviten, die Informationen haben möchten, oder kommst du zu Jesus, weil du Vergebung deiner Sünden haben möchtest? Das ist die Frage. Warum kommst du zu Jesus, wenn du zu ihm kommst? So, der dritte Teil. Was sagt Johannes über Jesus? Jetzt haben wir viel darüber gehört, was die Schrift über Johannes sagt und was Johannes über sich sagt. Was sagt denn Johannes über den, den er eigentlich ankündigt? Und da möchte ich die Verse isoliert anschauen, in denen konkret etwas steht. Das erste ist im Johannes 1, der Vers 15. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Hier haben wir wieder, wenn wir den Text betrachten, eine direkte Verknüpfung zu dem, was ganz am Anfang im ersten Vers steht. Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, und das Wort war bei Gott. Wir wissen also, Johannes kannte offensichtlich die Schrift sehr gut, denn er bekräftigt direkt, dieser, den ich ankündige, obwohl der zwar nach mir geboren wurde, hat er schon vor mir existiert. Der Mensch Jesus ist göttlichen Ursprungs. Das ist das, was er sagt. Und daran wird direkt angeknüpft in Vers 17. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Oh, das war Vers 16. Jetzt Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn man das so liest, dann hört sich das auf den ersten Blick an wie so ein Kontrast. Wir haben auf der einen Seite das Gesetz, auf der anderen Seite haben wir Gnade und Wahrheit. Und so wie das präsentiert wird, wird ein bisschen ausgedrückt, Gnade und Wahrheit stehen höher oder sind besser oder sind wichtiger oder wie auch immer als das Gesetz. Ja, wir haben zwar das Gesetz, aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus geworden. Dies ist nicht so. Und das möchte ich noch mit uns anschauen. Im Galater 3 gibt es da eine sehr gute Stelle dazu, dieser Zusammenhang zwischen Gesetz und Jesus. Dass wir hier nicht auf die falsche Spur kommen und denken, da wäre ein Kontrast oder ein Gegensatz oder vielleicht sogar eine Konkurrenz zwischen dem Gesetz und Jesus. Gehen wir mal zum Galater 3. Da wird das sehr schön beschrieben. Ich lese ab Vers 19, dann das Kapitel zu Ende. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also wir sehen hier, dass der Sinn des Gesetzes war gar nicht, die Menschen gerecht zu machen. Nach dem Motto, ich gebe dir Gebote und wenn du diese befolgst, dann bist du gerecht. Das war nicht der Sinn, sondern der Sinn des Gesetzes war, auf Jesus hinzuweisen und Jesus würde die Menschen gerecht machen. Und Jesus hat uns Menschen dann auch tatsächlich gerecht gemacht. Das ist hier dieser Zusammenhang zwischen Gesetz und Jesus. Vielleicht sage ich noch ein paar Takte zu diesen Versen 16 bis 18 in Johannes 1. Es wird, wenn man das liest, nicht ganz klar, wer das denn eigentlich von sich gibt. Redet da in Wahrheit der Johannes der Täufer oder redet da Johannes der Evangeliumsschreiber? Im Griechischen gibt es ja keine Anführungszeichen, sodass man wüsste, wann ein Zitat anfängt und endet. Das muss entweder aus dem Kontext ersichtlich werden oder man muss halt raten bzw. sagen, man kann es nicht genau wissen. Das heißt, wir wissen nicht, wo fängt hier Johannes an, also Johannes der Täufer, und wo fängt Johannes der Evangeliumschreiber an, das zu kommentieren. Es kann sehr wohl sein, sehr gut sein, dass nur den ersten Teil von Johannes dem Täufer kommt und der zweite von Johannes dem Evangeliumschreiber. Eindeutig, finde ich, kann man es nicht sagen. Je nach Kommentar, das man auch dazu liest, finden sich unterschiedliche Aussagen dazu. Ich finde, es liegt eher nahe, dass es Johannes der Evangeliumschreiber eigentlich gesagt hat. Denn wenn wir Vers 18 anschauen, da lesen wir, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Nun ist es aber so, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nichts kundgemacht hat. Sein öffentliches Auftreten hat ja noch gar nicht begonnen. Er war ja noch nicht mal bei der Taufe, denn die Taufe kommt ja erst später. Deswegen nehme ich an, oder für mich ist es, liegt es eher nahe, dass Johannes der Evangeliumschreiber das gesagt hat, Jesus hat uns den Vater kundgetan. Nichtsdestotrotz ist aber die Aussage genau die gleiche für uns heute. Wir haben Gnade und Wahrheit empfangen und das Gesetz ist nach wie vor unser Erzieher auf Jesus hin, damit wir ihn erkennen und ihn annehmen, dass er uns gerecht macht. Das heißt, in der eigentlichen Anwendung für uns heute ändert sich relativ wenig bis gar nichts, je nachdem, ob man sagt, es war jetzt der Täufer oder der Evangelist, der das gesagt hat. Welche Aussagen finden sich noch? Eben dieser angesprochene Vers 18, der besagt, niemand hat Gott gesehen, aber Jesus tut uns diesen Gott kund. Das heißt, wir haben hier eine extrem wichtige Quelle, die uns etwas über Gott mitteilt. Wir haben nicht irgendwie um fünf Ecken herum eine Offenbarung oder eine Erkenntnis darüber bekommen, wer Gott ist und wie Gott ist, sondern wir haben Jesus, der Sohn, der aus des Vaters Schoß ist, der zu uns gekommen ist, der hat uns ihn kundgemacht. Wir haben sozusagen Offenbarung über Gott um eine einzige Ecke nur und das ist die Heilige Schrift. Ja, in der Heiligen Schrift finden sich viele direkte Zitate von Jesus und wir haben nur eine Ecke, nämlich die Schrift, und dann sind wir schon bei Jesus, der von Gott gesandt wurde, um über den Vater zu berichten. Da sehen wir auch, wie wichtig die Schrift ist, dass wir diese lesen, denn das ist das Nächste, was an Gott dran ist. Vers 27. Johannes spricht auch und sagt, der nach mir kommt, von dem bin ich nicht würdig, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Da müssen wir wirklich feststellen, was für eine demütige Aussage von diesem doch so wichtigen Menschen. Wir haben vorher gelesen, wie der angekündigt wurde durch einen Engel, wie das ganze Land ihn diskutiert hat. Ja, dass selbst Jesus gesagt hat, von keiner wurde von einer Frau geboren, der größer ist als Johannes. Und dann sagt dieser Johannes hier, ich bin nicht mal würdig, ihm die dreckigen Schuhe auszuziehen. Ja, den Riemen der Sandale zu lösen. Also nicht nach dem Duschen, wo der alles ganz sauber ist, die Sandale anzuziehen. Nein, nachdem der vielleicht einen Tag lang durch die staubige Wüste gelaufen ist und die Schuhe voll geschwitzt hat, dann diese Schuhe auszuziehen, das ist er nicht mal würdig. Ja, das ist doch eine krasse Aussage von Johannes und betont seine Demut. Der ist also keinesfalls stolz aufgetreten, auch wenn er manche Leute sehr vor den Kopf gestoßen hat, sondern der war demütig, aber der war sich seiner Sache eben auch sicher, dass er von Gott gesandt wurde. Aber hier macht er eine ganz, ganz demütige Aussage. Weiter geht's in Vers 33. Und ich, Johannes, kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Es gab ein sichtbares Zeichen, damit Johannes erkennen würde, wer denn der Messias tatsächlich ist. Er sagt hier mehrmals: Ich kannte ihn nicht, ich kannte ihn nicht, ich kannte ihn nicht, aber Gott hat es mir dann gezeigt, und zwar sichtbar. Nicht nur eine Einbildung, sondern tatsächlich sichtbar. Wenn wir das genauer nachlesen wollten, könnten wir in Matthäus 3 am Ende das ganz genau sehen, wie der Geist Gottes auf eine Taube, auf Jesus gekommen ist, auf ihm blieb und ihn direkt im Anschluss an die Taufe in die Wüste entführt hat und gesagt hat: Jetzt geh in die Wüste, damit der Teufel versuchen kann, dich zu versuchen. Also, hier haben wir: Der Geist Gottes bleibt auf Jesus. Was wir aus anderen Stellen auch wissen, ist, dass Jesus nicht nur den Geist sozusagen hatte, sondern dass Jesus auch die Autorität hatte, den Geist weiterzuschicken. Er sagt gegen Ende des Evangeliums: Empfangt den Heiligen Geist und bleibt, und ihr werdet den Heiligen Geist noch in seiner Fülle sehen und empfangen. Und daraus können wir auch ableiten, dass Jesus tatsächlich auch Gott ist. Denn niemand geringerer als Gott kann Gott befehlen oder seinem Geist befehlen, was er zu tun habe. Und ich habe es letztes Mal in der Predigt schon gesagt, die Dreieinigkeit finden wir nicht wörtlich erwähnt in der Schrift, aber wir finden Anspielungen. Zum Beispiel im Vers 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da habe ich gesagt, es ist zumindest mal eine Zweieinigkeit. Irgendwie verschieden, aber irgendwie auch eins. Und hier haben wir in Vers 33 und folgende, wenn wir so wollen, die Dreieinigkeit. Denn da steht: Der mich gesandt hat, also Gott, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren, auf ihm bleiben, dieser ist es, Jesus, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also haben wir hier bereits in diesem ersten Kapitel von Johannes sozusagen schon einen sehr deutlichen Beleg dafür, dass es eine Dreieinigkeit geben kann. Und wenn wir tatsächlich der Schrift glauben und uns genau damit befassen, werden wir auch sehen, dass es eine Dreieinigkeit tatsächlich gibt. Und das wäre ein Beispiel dafür, wo man das ableiten kann. So, zum Abschluss: Was heißt es für uns Menschen? Damals haben sich die Leute gefragt: Bist du Johannes der Messias oder wer ist der Messias? Weil wenn du der Messias bist, dann wollen wir dir nämlich nachfolgen und dann wirst du uns befreien. Und die Frage stellt sich heute für uns in genau der gleichen Weise: Ist Jesus wirklich der Messias? Und dann wollen wir ihm möglichst konsequent und möglichst unser ganzes Leben lang nachfolgen, denn er wird uns befreien von der Sünde. Und im nächsten Abschnitt, den schauen wir heute nicht mehr an, aber da geht es dann darum, wie die ersten Menschen in die Nachfolge eingetreten sind und wie die Nachfolge damals ausgesehen hat bei Jesus und seinen Jüngern explizit als Menschen. Und zu diesem Abschnitt habe ich noch ein paar Fragen zum Abschluss. Woran zeigt sich heutzutage in deinem Leben, dass du wie Johannes nicht einmal würdig bist, Jesus die Schuhe auszuziehen? Und glaubst du das überhaupt? Und wie redest du über Jesus, wenn du ihn überredest? Zeigt sich das, dass du diese Einstellung hast? Woran zeigt sich in deinem Leben, dass Jesus, das Lamm Gottes, deine Sünde weggenommen hat? Gehst du freudig durchs Leben, weil du weißt, Jesus hat deine Sünde wirklich weggenommen, die ist nicht nur zugedeckt und wird vielleicht später mal wieder aufgedeckt und dann, wer weiß, was man da alles sieht. Glaubst du wirklich, dass Jesus deine Sünde ein für alle Mal weggenommen hat? Und wie zeigt sich das in deinem geistlichen Leben oder wenn du über deinen Glauben berichtest? Wie zeigt sich in deinem Leben, dass du Gnade von Jesus empfangen hast? Kannst du konkret aufzeigen, wo in deinem Leben dir Gott Gnade geschenkt hat? Wo Jesus dir Gnade geschenkt hat. Nicht nur allgemein, wir haben die Bibel und der Herr versorgt uns mit Essen, sondern konkret, was dein Leben betrifft, was vielleicht nicht für alle gilt, wo er dich vielleicht bewahrt hat oder wo er dir einen besonderen Segen hat zukommen lassen, den andere in dieser Form vielleicht nicht erlebt haben. Und woran zeigt sich in deinem Leben, dass du dem Sohn Gottes wirklich nachfolgst und dass du ihm freudig nachfolgst? Kannst du den Menschen erklären, warum man an deinem Leben sehen kann, dass du ein Christ bist? Was würdest du da sagen? Kannst du da was Vernünftiges sagen? Da können wir uns alle darüber Gedanken machen. Wie Johannes gesagt hat, wir sollen Frucht bringen. Und mein Gebet ist, dass wenn wir auf unser Leben schauen und es bedauern, dass wir vielleicht nicht viel Frucht bringen, dass wir uns dem Herrn wieder verstärkt zuwenden und sagen, ja Herr, schenke du mir Kraft und schenke du mir Gnade und Wahrheit, damit ich mehr Frucht für dich bringen kann. Amen.